Liebe Zuhörer unseres Radios in der Mittagszeit, erörtere ich Ihnen das Dekret des Zweiten Vatikanischen Konzils zum Thema Ökumene. Wir sind beim Abschnitt 3, nachdem zunächst dargelegt worden ist, was der Wille des Herrn ist, nämlich, dass wir die Einheit halten sollen, uns darum zu bemühen haben, wird nun auf die schmerzliche Situation der Spaltung eingegangen. Durch Schuld der Menschen auf beiden Seiten ist sie entstanden, heißt es im Text des Konzils. Den Menschen jedoch, die jetzt in solchen Gemeinschaften geboren sind und in ihnen den Glauben an Christus erlangen, darf die Schuld der Trennung nicht zur Last gelegt werden. Die katholische Kirche betrachtet sie als Brüder in Verehrung und Liebe. Denn wer an Christus glaubt und in der rechten Weise die Taufe empfangen hat, steht dadurch in einer gewissen, wenn auch nicht vollkommenen Gemeinschaft mit der katholischen Kirche. Da es zwischen ihnen und der katholischen Kirche sowohl in der Lehre und bisweilen auch in der Disziplin, wie auch bezüglich der Struktur der Kirche Diskrepanzen verschiedener Art gibt, so stehen sicherlich nicht wenige Hindernisse der vollen Kirchengemeinschaft entgegen, bisweilen recht schwerwiegende, um deren Überwindung die ökumenische Bewegung bemüht ist. Nichtsdestoweniger sind sie durch den Glauben in der Taufe gerechtfertigt, also die Rechtfertigungsfrage, ich denke an Augsburg, erinnere daran, wir haben das seinerzeit auch übertragen, 99, die Unterzeichnung der gemeinsamen Rechtfertigungserklärung, und sie sind Christus eingegliedert. Darum gebührt ihnen der Ehrenname des Christen und mit Recht werden sie von den Söhnen der katholischen Kirche als Brüder im Herrn anerkannt. Also damals aber noch nicht so inklusivisch formuliert mit Brüdern und Schwestern. Hinzu kommt, dass einige, ja sogar viele und bedeutende Elemente oder Güter, aus denen insgesamt die Kirche erbaut wird und ihr Leben gewinnt, auch außerhalb der sichtbaren Grenzen der katholischen Kirche existieren können. Das wird dann aufgezählt, das geschriebene Wort Gottes, das Leben der Gnade, Glaube, Hoffnung und Liebe und andere innere Gaben des Heiligen Geistes und sichtbare Elemente. All dieses, das von Christus ausgeht und zu ihm hinführt, gehört rechtens zu der einzigen Kirche Christi. Aber auch dargelegt, dass man Erscheinungsformen des Glaubens bei anderen kirchlichen Gemeinschaften und Kirchen ausgeprägter sein können als bei uns. Denken Sie an den Dienst der Befreiung, den Dienst der Heilung in manchen freikirchlichen Gemeinden. Ich glaube, dass man da uns weit voraus ist, als in der katholischen Kirche das aufgebrochen ist, musste man gleichsam Nachhilfe bei diesen Gemeinschaften ansuchen, um das zu verstehen und zu interpretieren. Auch zahlreiche liturgische Handlungen der christlichen Religionen werden bei den von uns getrennten Brüdern vollzogen, die auf verschiedene Weise, je nach der verschiedenen Verfasstheit einer jeden Kirche und Gemeinschaft, ohne Zweifel tatsächlich das Leben der Gnade zeugen können und als geeignete Mittel für den Zutritt zur Gemeinschaft des Heiles angesehen werden können. Besonders reich ist ja die Liturgie im Osten. Da können wir vielleicht manches noch was das Mysterium, das Geheimnis, die Anwesenheit Gottes in den Sakramenten betrifft, lernen. Ebenso sind diese getrennten Kirchen und Gemeinschaften trotz der Mängel, die ihnen nach unserem Glauben anhaften, nicht ohne Bedeutung und Gewicht im Geheimnis des Heiles. Denn der Geist Christi hat sich gewürdigt, sie als Mittel des Heils zu gebrauchen, deren Wirksamkeit sich von der katholischen Kirche anvertrauten Fülle der Gnade und Wahrheit herleitet. Dennoch erfreuen sich die von uns getrennten Brüder, sowohl als Einzelne wie auch als Gemeinschaften und Kirchen betrachtet, nicht jener Einheit, die Jesus Christus all denen schenken wollte, die er zu einem Leib und zur Neuheit des Lebens wiedergeboren und lebendig gemacht hat. Jener Einheit, die die Heilige Schrift und die verehrungswürdige Tradition der Kirche bekennt. Denn nur durch die katholische Kirche Christi, die das allgemeine Heilsmittel des Heils ist, kann man Zutritt zur ganzen Fülle der Heilsmittel haben. Denn einzig dem Apostelkollegium, an dessen Spitze Petrus steht, hat der Herr, so glauben wir, alle Güter des neuen Bundes anvertraut, um den einen Leib Christi auf Erden zu konstituieren, welchem alle völlig eingegliedert werden müssen, die schon auf irgendeine Weise zum Volk Gottes gehören. Dieses Volk Gottes bleibt zwar während seiner irdischen Pilgerschaft in seinen Gliedern der Sünde ausgesetzt, aber es wächst in Christus und wird von Gott nach seinem geheimnisvollen Ratschluss sanft geleitet, bis es zur ganzen Fülle der ewigen Herrlichkeit im himmlischen Jerusalem freudig gelangt. Das sind manchmal ein bisschen lange und verschachtelte Sätze. werden sanft geleitet. Das ist ein Ausdruck, den man auch von der Vorsehung hergenommen hat. Und der auch für das persönliche geistliche Leben gilt. Die Leitung des Herrn ist suaviter, man kann das kaum übersetzen, süß eigentlich, sanft und fortiter. Also der Herr leitet sanft, es ist kein gewalttätiges Führen des Menschen, Berühren der Seele. Es ist ein sanftes Leiten, aber nicht einfach nur harmlos, dass wir sozusagen machen könnten, was wir wollten. Es ist auch stark, fortiter, und da ist dieser Ausdruck sanft gewählt worden. Das hat man der katholischen Kirche dann öfters auch angekreidet, als hier formuliert wurde, dass die ganze Fülle des Heils in der katholischen Kirche grundgelegt ist. Aber ein evangelischer Christ hat gesagt, wir haben ja auch von unserer Seite dieses Selbstverständnis. Und so kann man es eigentlich uns auch nicht absprechen, dass wir von uns davon ausgehen, dass die ganze Fülle des Heils in der katholischen Kirche hinterlegt ist, subsistet, heißt es in den entsprechenden Abschnitten, auch in der Kirchenerklärung. Also die Kirche Jesu Christi ist verwirklicht in der katholischen Kirche. Gerade heute sehen wir, wie wichtig es ist, dass wir diese letzte Lehrinstanz in der katholischen Kirche haben, die ja gerade in den Jahrhunderten nach Christus wichtig geworden ist, weil ja da dann die Streitfragen, die Auseinandersetzungen aufgetreten sind und eine Institution da sein musste, die das auch entsprechend auslegen kann. Wenn dann gelegentlich von den anderen Brüdern und Schwestern gesagt wird, wozu braucht es denn das? Die Schrift legt sich selber aus, muss man sagen, das ist realitätsfremd. Man kann auch nicht sagen, eine Verfassung legt sich selber aus. Es braucht ein Gremium, es braucht eine parlamentarische Mehrheit, es braucht Organe, die einfach eine Verfassung fortschreiben in die Zeit hinein und auch auslegen. Was heißt denn zum Beispiel, die Würde des Menschen ist unantastbar im Jahr 1950, wo man von der Genforschung noch fast nichts gewusst hat? Und was heißt das im Jahr 2007? Ist ja völlig andere Situation, wenn man bedenkt, was da alles mit Klonen möglich ist und all diesen Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin. Das heißt, das muss dann ganz neu wieder durchdacht werden, ausgelegt worden. Wann ist wirklich ein Mensch da? Dann kann man davon sprechen, das hat ja enorme Auswirkungen dann auch, nach katholischer Auffassung, wenn Eizelle und Samen miteinander verschmelzen. Andere sehen das ganz anders und leiten davon dann ab, einen ganz anderen Begriff von Menschenwürde. Also Sie merken, das legt sich nicht einfach von selber aus. Und im Laufe der Zeiten treten Fragen auf, wie man das zu verstehen hat, wie es einzuordnen ist. Und das legt sich nicht selber aus. Es braucht eine Instanz, die dann, so glauben wir, vom Heiligen Geist geführt, in Glaubensfragen auch letztverbindlich entscheiden kann. Und diese Verbindlichkeit, die wird natürlich nur sehr selten in Anspruch genommen, aber wenn, dann gilt sie auch. So darf ich Ihnen den Segen vermitteln. Es segne, heile und behüte Sie der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.